gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich lebe noch ein paar Jahre. Die gute Nachricht, es gibt eine zielgerichtete Tablettentherapie gegen diese Art von Lungenkrebs. Es war eigentlich gar nicht so viel Zeit zum drüber nachdenken. Meine Leitlinie ist eigentlich immer, ich kann es nicht ändern. Ich kann nur das Beste dazu machen und habe dann immer überlegt, was meinen die mit ein paar Jahre und wie wird das definiert. Wenn mir irgendwas beim Basteln gelingt oder irgendeine Reparatur gelingt oder ich halt den OL für mich erfolgreich beende, das sind eigentlich Glücksmomente, aber das war vorher schon. Es ist immer so als Rückmeldung, dass ich froh, dass du nur so gut beieinander bist. Manche denken halt, okay, naja, wenn du da 6 Jahre nichts hast, dann bist du eh wieder gesund oder so, aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Dann gehe ich halt nur mal beim Orientierungslauf, wenn ich nicht mehr laufen kann, ist ja vollkommen egal, aber hauptsächlich ich bewege mich, aber nichts tun und so sagen, naja, ich bin jetzt so krank und ich kann nichts mehr, das ist sicher nicht gut und ich bin kein Prophet, aber da hätte ich nicht den 9 Jahre ausgehalten oder wie auch immer, ja. Positiv denken, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste in meiner Lebenssituation.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Heute nehme ich dich mit auf einen weiteren Deep Dive, ein ungekürztes, ehrliches Gespräch mit Richard, der seit über 9 Jahren mit einer besonderen Form von Lungenkrebs lebt. Vielleicht hast du ihn schon ein paar Mal in früheren Folgen gehört. Heute lernst du ihn noch einmal intensiver und direkter kennen. Wir sprechen darüber, wie er draufgekommen ist, dass er Krebs hat, über schwere Entscheidungen und seinen Umgang mit Unsicherheiten. Es geht aber auch um kleine Erfolge, neben einigen Rückschlägen und ganz viel um jenes im Leben, das ihm Halt gibt. Mir persönlich gefällt dieses Gespräch sehr, vor allem weil es zeigt, wie wichtig es ist, sich auch unter extrem schwierigen Bedingungen selbst treu zu bleiben und das Leben weiterhin aktiv zu gestalten. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern. Das Gespräch haben wir im Frühjahr 2024 geführt. Ich habe Richard in seinem Haus am Stadtrand von Wien besucht. Am Tisch im Esszimmer sitzen wir einander gegenüber. Die Tür zur Terrasse steht offen, draußen zwitschern Vögel. Richard hat mir Kaffee serviert und mich mit einer Süßigkeit vom Balkan versorgt. Später wird noch Richards Frau heimkommen. Hallo Richard.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Wie bist du eigentlich draufgekommen, dass mit deinem Körper was nicht stimmt?
Also wenn ich mich da zurückerinnere, war das einfach so, dass ich schon nach einem Stockwerk Stufen steigen außer Atem gekommen bin, mich niedersetzen musste und dann, wenn ich jetzt in den nächsten Stock, wie ich in den nächsten Stock gegangen bin, musste ich mich schon wieder niedersetzen, also ganz starke Atemnot.
Wann war das?
Oh, das ist schon lange her, das war so gegen Dezember 2015.
Mhm. Und wie lang ging diese Phase mit dieser starken Atemnot?
Naja, mir ist das gar nicht so richtig bewusst aufgefallen, also, aber ich denke ein paar Wochen.
Das heißt, irgendwann kam dann der Punkt, wo du gesehen hast, okay, jetzt ist zu krass, zu stark die Atemnot, was ist dann passiert?
Naja, ich mir dachte, jetzt sollte ich mal ärztliche Hilfe aufsuchen und das einmal abklären lassen, warum diese Atemnot da anliegt.
Welche Untersuchungen hast du da durchgeführt? Oder durchführen lassen?
Also durchführen lassen, ja. Also ich war zuerst natürlich ganz normal beim Hausarzt, aber der hat das eher mehr so auf eine Grippe oder so umgelegt und da sind wir dann ganz ehrlich gesagt nicht vorangekommen und ich habe dann auch, war ich dann im Spital bei einer Ärztin und die hat mich dann durchgecheckt. Und dann wollten sie mich eh schon nicht mehr weglassen.
Okay. Weil sie im Blut schon gemerkt haben, dass da...
Nein, gar nicht im Blut, aber einfach durchs Abhören der Lunge oder der Lungenflügel halt. Und ja, und allein schon, wie ich halt berichtet habe und so weiter und dass ich mich ziemlich schwach fühle und so. Aber ausschlaggebend war dann einfach, dass ein Ultraschall gemacht wurde vom Oberkörper und da hat man es dann schon gesehen, dass die Lungenflügel oder der rechte Lungenflügel komprimiert war und da eben also komprimiert oder zusammengedrückt durch eine Flüssigkeit. Ja, und wie gesagt, dann habe ich eh nicht mehr weg dürfen, aber nach Hause dürfen, ja.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon eine Verdachtsdiagnose?
Nicht wirklich. Okay. Nicht wirklich.
Wie ging es dir damit, wenn du gesagt bekommst, also bitte bleibst da?
Naja, es war schon komisch irgendwie. Also man dachte, naja, das muss schon was Ernstes sein, weil sonst wäre ich ja wieder nach Hause gegangen oder ja. Also, aber ein bisschen ins Nachdenken angefangen, ja. Mhm.
Du lächelst jetzt, während ich mit dir drüber sprich und du das erzählst. War das auch damals so, dass du das nur relativ leicht genommen hast und einfach da geblieben bist und reflektiert hast? Oder welche Gefühle waren da? Oder was ist da durch den Kopf gegangen?
Naja, was ist mir durch den Kopf gegangen? Also ich habe einmal meine Frau angerufen und ein bisschen später halt nach der Diagnose. Aber es war eigentlich gar nicht so viel Zeit zum drüber nachdenken, weil ich gleich die Lunge punktiert bekommen habe. Also da wurden 2000 Milliliter, also 2 Liter Flüssigkeit abgesaugt. Und das hat mich dann eigentlich schon beschäftigt, aber ich habe noch nicht so großartig darüber nachgedacht. Und erst so dann am zweiten Tag, wie ich im Spital da war, haben sie mir dann also Verdacht auf irgendeinen Tumor oder so, also in der Lunge, und haben mich dann in einer anderes Spital, also ins OWS damals, verlegt. Ja, und da hat es relativ lange bis zu einer Aussage oder bis zu einer klaren Diagnose gedauert. Dann wurde noch eine Lungenbiopsie gemacht und dann haben sie halt das Zellgewebe da analysiert und dann war es doch ziemlich klar, welche Art von Tumor oder ganz ein spezieller Tumor. Aber das hat dann doch so ungefähr 2,5 Wochen gedauert bis zu der endgültigen Diagnose und was man dagegen machen kann. Ja.
Das war ja dann wahrscheinlich eine ziemlich schwere Wartezeit, oder?
Es war ein bisschen insofern viel, also es war ein bisschen komisch, weil es hat keiner von den Ärzten waren sich nicht so sicher. Es hat da keiner irgendwie so die Rückmeldung gegeben. Und dann die eigentliche Rückmeldung ist auch wieder zwischen dem Zeitpunkt, wo mir eine Rückmeldung versprochen wurde und die dann wirklich durchgeführt worden ist, hat es einige Zeit gedauert. Also man hat gedacht, na, jetzt bin ich aber schon dann nervös geworden. Und dann haben sie mir eigentlich die Diagnose mitgeteilt. Und ja, quasi, aber doch relativ hart, sage ich einmal. Also so in dem, naja, so ungefähr sinngemäß kann ich mich noch erinnern. Also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich lebe noch ein paar Jahre. Die gute Nachricht, es gibt eine zielgerichtete Tablettentherapie gegen diese Art von Lungenkrebs. Ja, aber wie gesagt, war ja sehr hart eigentlich, ja.
Also das ist sehr ungeschönt und unverblümt mitgeteilt worden.
Ja, ja.
Wie ging es dir damit?
Naja, aber mal, dann bin ich ins Grübeln angefangen. Naja, das war schon komisch, weil ich habe mir dann gedacht, wie die Aussage war, dann, naja, da haben sie noch ein paar Jahre und ich habe mir dann gedacht, naja, was meinen die jetzt mit ein paar Jahre? 2 Jahre, 4 Jahre, was sind ein paar Jahre? Mir war das als Techniker, ich weiß schon, dass man das natürlich nicht oder voraussagen kann, aber ein paar, mir war das ein bisschen unpräzise, zu vage, ja, genau.
Wie bist du mit dieser Unsicherheit umgegangen?
Naja, es Gut, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Es ist dann eigentlich gleich, nachdem ich diese Diagnose bekommen habe, unmittelbar hat mich schon der Onkologe aufgesucht und mich dann quasi beruhigt und das Ganze sei nicht so schlimm und da gibt es eine zielgerichtete Tablettentherapie und hat mit mir dann schon die weiteren Schritte besprochen und wann ich das Medikament bekomme. Also war ja mal für den ersten Augenblick einmal so eigentlich ein bisschen beruhigt wieder.
Okay, gut. Also das heißt, er hat dich echt dann wieder gut abgeholt und ja, dir das alles erklärt?
Ja, schon.
Super.
Schon, ja.
Du hast jetzt gesagt, du hast dann eine zielgerichtete Therapie bekommen. Das heißt, das Tumorgewebe wurde auch genetisch analysiert, nehme ich an?
Ja, also okay. Im Zuge, also nach der Biopsie von der Lunge, also von dem Tumorgewebe. Und das ist eine, ich verstehe ja viel zu wenig davon, aber das ist eine ganz spezielle Geschichte und dagegen hat es damals auch schon eine Tablettentherapie gegeben. Also das beruht auf irgendeiner Genschere, wo bei mir ist irgendein Gen nicht ganz richtig. Ich habe mir dann erklären lassen, das hat nichts mit Rauchen zu tun. Das bekommen auch Nichtraucher. Und es ist ganz was Spezielles und da hilft speziell diese eine Tablette. Und dann sollte das kein Problem sein. Aber man dachte, na gut, das hört sich ja nicht so schlecht an. Und es war dann wirklich so, ich habe begonnen mit der Einnahme von dem Medikament eine Tablette am Tag. Und wirklich nach drei, ich glaube, ich spreche jetzt aus dem Gedächtnis, ist ja doch schon ein paar Jahre her, so nach 3 oder 4 Monaten war der Tumor schon kleiner und nach ein paar Monaten war er dann weg.
Der ist verschwunden?
Ja, ist so wie ich das verstanden habe, ja.
Oder nicht mehr diagnostizierbar gewesen, sagen wir mal so.
Ja, es war dann immer so die Sprache von irgendeinem Narbengewebe halt dort in dem Bereich. Aber ich sage jetzt einmal, die Erklärungen vom Herrn Onkologen waren halt eher mehr so, naja, das passt schon, wir sind auf einem guten Weg. Das war nicht so detailreich, also bis ins kleinste Detail, aber ich sage jetzt ehrlich, mir hat es gereicht. Er hat gesagt, okay, das ist gut, das passt schon so, ja.
Mhm. Gab es auch zwischendurch Momente, wo du Sorgen gehabt hast, Angst bekommen hast?
Naja, am Anfang von meiner Erkrankung, ja, was sind ein paar Jahre. Die erste Woche, wie ich aus dem Spital draußen war, war ich noch eine Woche zu Hause und habe dann immer überlegt, was meinen die mit ein paar Jahre und wie wird das definiert. Und ja, das war schon sehr mies. Also das ist ja sehr, sehr unangenehm und ganz ungewiss und eigentlich ein bisschen frustrierend, ja, aber jetzt frustrierend auf die Situation, weil wie geht's weiter? Wirkt es nicht, ja.
Aber es hat ja dann gewirkt?
Es hat sehr gut gewirkt, ja. Allerdings hat das Ganze dann eine weitere Geschichte nach sich gezogen, weil ich unter der Einnahme von dem Medikament auch Gehirnmetastasen bekommen habe. Das war dann so, das haben wir dann bei einer Routinekontrolle im Juni, Juli 2017 erkannt. Und da waren schon etliche kleine bis größere Metastasen in meinem Kopf, Gehirn. Und wie gesagt, die wurden dann auch mit einmal Gamma Knife, also die größeren Metastasen und einmal prophylaktisch mit einer Ganzhirnbestrahlung also behandelt. Da ist mir nicht wirklich gut gegangen, also das war eine Herausforderung. Also da habe ich relativ lange gebraucht, bis ich diese, nicht das Gamma Knife, das hat mir wenig gemacht und da Anführungszeichen als Laie gesehen, aber die Ganzhirnbestrahlung, die war ziemlich heftig für mich. Allein die Vorstellung von dem, das Prozedere, wie das abläuft, ist auch gewöhnungsbedürftig, unter Anführungszeichen. Ja, also da war ich total erledigt. Also so vielleicht zur Erklärung, ich war relativ sportlich gut drauf, aber nachdem der Tumor kleiner geworden ist, aber nach dieser ganzen Bestrahlung, ja, habe ich gerade einmal 100 Meter gehen können, so zur Vorstellung ungefähr halt. Mhm. Also das war ganz schier.
Du bist ja davor viel Rad gefahren, glaube ich, oder?
Ich bin Rad gefahren, habe es dann, Pausen schon vorher gemacht, aber ich habe es dann wieder probiert. Und ich sage, für meine Verhältnisse hat es ganz gut funktioniert. Aber in diesen Monaten und nach dieser ganzen Bestrahlung habe ich eigentlich nicht viel machen können. Mhm. Also das hätte ich nicht geglaubt, dass das so Auswirkungen hat, weil ich habe das ein bisschen aus Patientensicht mit dem Gamma Knife verglichen, aber das ist ja wirklich ganz zielgerichtet auf dem, weiß ich nicht, ich sage mal Millimeter genau. Das andere war eine ganz flächige Geschichte. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt oder vielleicht habe ich auch die Erklärungen dazu ein bisschen. Mir wurde nämlich gesagt, das Gamma Knife sei viel schlimmer als die Ganzhirngeschichte, aber bei mir war es vom Empfinden umgekehrt. Ja.
Okay.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, das war jetzt ziemlich hart. Ich nehme mal an, die Nebenwirkungen und die Folgewirkungen, die unmittelbaren, von der Physis her. Also ja. Es war einfach erschöpfend
also,
dann, oder?
Es war einfach irgendwie vielleicht ein kleines Beispiel. Also ich war ja doch wieder ein bisschen sportlich unterwegs und nach der Ganzhirnbestrahlung war das so, man dachte, ich habe unmittelbar, nachdem die dann beendet war, das war so eine zweiwöchige Geschichte, Montag bis Freitag und nächste Woche wieder Montag bis Freitag und dazwischen am ersten Montag bin ich zu Hause gefahren, denke ich mir, ich gehe eine Station zu Fuß und wo ich sonst normal 5 Minuten gehe, bin ich halt eine Viertelstunde gegangen, also so ungefähr. Also ich habe gekämpft, dass ich bin zu Hause gekommen, aber es hat dann schon genügt, ja.
Also. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass das jetzt psychisch dann auch ziemlich belastend sein muss, oder?
Ja, schon. Es war aber gar nicht, also nicht, es war eher das Prozedere. Also du bekommst den Kopf fixiert, dann wird aber der Kopf noch einmal mit in dem Gerät fixiert, dann musst du auf seine Art Beißschiene kriegst den Mund und irgendwie bist komplett.
Also, um den Kopf einfach stabil zu halten.
Ja, dass du ja nicht den Kopf bewegen kannst. Ja. Und wenn der halt nicht gerade unbedingt gut ist, hast dann doch schon irgendwie Angst. Also, wenn da was, sage ich einmal, passiert, bist dich von dem Zeug befreien. Also, das Team war eh wunderbar, war ganz toll. Ich habe aber dann halt schon gesagt, bitte, passt sie auch auf. Mir war halt schon nicht gut, weil das war noch so ein relativ heißer Sommer. Mhm. Und habe da schon gekämpft mit dem Kreislauf und mir gedacht, wenn mir das da passiert während der Prozedur, naja, gut. Also das spielt da viel auch ein bisschen im Kopf mit. Ich meine, es ist gut gegangen. Aber wie gesagt, man macht das, habe ich gehört, eh nur einmal, kein zweites Mal. Mhm. Da ist die Gefahr zu groß für das Folgeschäden kommen. Ja, das war wirklich sehr, sehr mies, schier, ja.
Aber du sagst, die sind gut mit dir umgegangen. Und
ja, sehr gut, ja.
Du hast jetzt auch angesprochen, so, dass du Sorge gehabt hast, wenn dann Kreislaufschwäche passiert währenddessen. Hast du dich da irgendwie selber beruhigt oder so dann währenddessen?
Ja, das Gute war ja, dass das im AKH stattgefunden hat und war es ja doch, ist ja alles klimatisiert. Also das war ja mal das Highlight für mich, sage ich mal. Also ich habe mich dort halt ein bisschen heruntergefahren und es gibt ja da viele Behandlungen am Tag, das ist in gewissen Abständen und ich habe mich halt dann entspannt und schon halt bewusst dann dem Team oder der Bedienmannschaft, wenn ich so sagen darf, gesagt, bitte, heute bin ich nicht so gut drauf. Und dann gesagt, ja, das passt schon. Und ja, dann, es kommt einem sehr lange vor, aber das Ganze hat, glaube ich, nur 100, also die Bestrahlung vielleicht, alles mit allem 120 Sekunden. Also ich habe mich halt verdammt zusammengerissen, dass da ja nichts ist. Und aber wie gesagt, ich möchte es gerade jetzt mal machen. Also,
verständlich.
Ja.
Weil das Hinlegen und Aufbauen und so weiter, das dauert ja dann doch schon.
Das
und
auch wieder auch das Abnehmen. Bisschen. Und wie gesagt, das ist eine sehr enge Maske und ein bisschen unangenehm, ja.
Wie hast du dann für dich versucht, dieses unangenehme Gefühl irgendwie zu verarbeiten oder damit umzugehen? Hm.
Ja, weil ich weiß gar nicht, aber ich glaube, die zweite Woche war irgendwie dann schlimmer, weil da habe ich schon gekannt, ganz am Anfang war es nicht, noch gar nicht so schlimm, aber dann habe ich schon gedacht, naja, jetzt muss das so bald aus sein und klassisch bei unangenehmen Dingen, meinen letzten Tag, ja, vorbei, Ausschluss. Aber ich habe mir, ja, wie gesagt, ich habe mich halt bewusst davor entspannt und mehr konnte ich da.
Wie hast du das gemacht?
Naja, ein bisschen, ja, so wie eine Art mentales Training halt, also Augen zu und ruhig atmen und ja, mir passiert schon nichts und dann an angenehme Dinge während der 2 Minuten oder was denken und dann, es hat dann schon funktioniert und ja, bin dann immer gleich was essen gegangen oder versucht was zum Essen, also das hat dann schon, aber vorher war ich vorsichtiger, will lieber nichts gegessen, ja. Mhm. Also das, es geht schon, ja.
Also auch so ein bisschen, um dir dann was Gutes zu tun danach, oder?
Ja, 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 einfach, ich sag, dass der Kreislauf nicht irgendwie zusammenfällt oder irgendwie so, man dachte, okay, muss ich was essen, was trinken und dann geht das schon, ja. Mhm.
Und mit dem Mentaltraining, das du angesprochen hast, da hattest du schon Erfahrung durch deine sportlichen Tätigkeiten oder wie bist du da drauf gekommen?
Ein bisschen Erfahrung insofern, ich habe einmal Judo gelernt und da hat das damals, der Trainer hat das immer so nach dem Training halt zum Entspannen mit uns gemacht und da habe ich mich noch ganz wenig erinnern können und sowas habe ich auch probiert und das hat ganz gut funktioniert.
Super. Nochmal zum Einordnen, wie lange nach der Erstdiagnose war das?
Also die Erstdiagnose war so ungefähr Ende Jänner 2016 und die Gehirnmetastasen waren dann Juli 2017.
Also 1,5 Jahre später?
Ungefähr, ja.
Okay.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Naja, ich Gott sei Dank in größeren Schritten. Also ich habe dann immer wieder laufende Kontrollen. Also in meinem Fall eigentlich ein MRT vom Kopf und ein CT von der Lunge und vom Oberkörper. Und mit der Lunge war ich immer alles okay. Ja, also da habe ich eigentlich kein Problem gehabt. Und das nächste Problem hatte ich dann so ziemlich exakt 3 Jahre später, also Juli 2020. Da habe ich wieder ein paar Punkte im Kopf gehabt, die nicht hingehören. Und da hatte ich das zweite Gamma-Knife. Und das Prozedere habe ich schon gekannt, das geht, es ist so wie ein MRT vom Kopf quasi, vom halt ruhig liegen, nicht bewegen, da bekommt man aber eine spezielle Metallrahmen, Titanrahmen, der auf dem Schädelknochen drückt, dass du den Kopf gar nicht bewegen kannst, tut nicht weh. Das einzige Problem bei der Geschichte, weil das dann doch, ich glaube, weiß nicht mehr genau, einmal 1,5 Stunden oder einmal 2 Stunden ruhig liegen, dass man Kreuzweh kriegt oder ich habe Kreuzweh bekommen, das war ein bisschen unangenehm. Aber sonst wirst du eher ein bisschen beruhigt davor. Und ja, dann darf man, wenn alles okay war, also man ist also für 1,5 Tage ist man im Spital und nachher hat mich eh dann meine Frau abgeholt am Nachmittag. Also das war dann okay, dann kriegst du noch schön in den Kopf bandagiert, also wo die Metallspitzen drauf drücken auf den Knochen. Also ja, es war immer befreiend, wenn man dachte, okay, jetzt ist wieder was, jetzt machen wir das, dann ist es weg. Okay, passt schon. Gut, und wie gesagt, da habe ich ja nichts gespürt. Das ist, ja, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja, und ich habe sie schon vom ersten Mal gekannt und habe mir aber gesagt, okay, gibt es mal noch eine Berührungsspitzen, bevor wir anfangen. Und ja, ich war froh, dass man das, für mich war das halt immer so aus meiner Sicht, okay, wenn wir das machen, dann habe ich ja doch wieder ein bisschen Ruhe. Und wie soll ich sagen, man wird immer gefragt, naja, machen wir das jetzt? Naja, natürlich machen wir es. Was soll man denn sonst dagegen machen? Und du bekommst da eher ein Beratungsgespräch. Und ich glaube, beim zweiten Mal, beim ersten Mal weiß ich es nicht, aber beim zweiten Mal waren die Punkte, die halt in der Nähe irgendwo im Hirn, wo das Areal für einen Bewegungsapparat zuständig ist, soweit ich das kapiert habe. Und wenn man dachte, naja, machen wir das, weil das ist, ja, es gehört gemacht, das hat eh keinen, hast eh keinen, also ich sehe eh da keinen Ausweg, warum soll ich das nicht machen? Ja.
Das heißt, irgendwie so alternative Behandlungen oder so war für dich nie ein Thema?
Naja, mir wurde es nicht in dem Sinne nicht vorgeschlagen, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch dazu. Okay. Die Geschichte ist noch nicht fertig.
Okay. Ja. Hast du dir dann sonst noch irgendwo beraten lassen, Hilfe geholt, auch vielleicht psychologische Unterstützung?
Psychologisch habe ich immer Unterstützung von der Krebshilfe bekommen.
Schon von Anfang an weg, oder?
Ja, also nicht ganz, aber so 4 Monate nach der Erstdiagnose ungefähr. Laufend, durchgehend bis dato. Also das war ganz, ganz hilfreich, wertvoll. Bin ich super dankbar, dass es das gibt. Ganz, ganz toll.
Ist dir das vorgeschlagen worden oder hast du dich drum umgeschaut?
Naja, meine Frau ist Krankenschwester und hat gesagt, naja, das könnte ja nicht schlecht sein. Und ich meine, hat so anfänglich skeptisch, aber nein, passt perfekt, super.
Voll gut.
Ja, voll super, ja.
Diese Frage, wie geht es dir? Wie stehst du dazu? Was geht da bei dir ab, wenn dich das jemand fragt?
Wenn du mich das fragst, also im Prinzip, sage ich einmal, bin ich froh, dass ich noch das Interview führen darf, kann. Ja, es geht mir in dem Sinne, was ich auch schon alles erlebt habe, sicher nicht schlecht. Mit gewissen Einschränkungen unter Anführungszeichen, aber es ist halt schon eine gewisse, sage ich einmal, manchmal eine gewisse Ausweglosigkeit, ja. Weil ich habe doch, zuerst waren die Untersuchungen, die Checks, doch ein bisschen mehr ausgedehnt, aber jetzt gehe ich dann doch alle 3 Monate MRT im Kopf, CT und so weiter. Es könnte ja immer was sein, sage ich einmal so. Ja, also ich habe eigentlich vollstes Vertrauen, dass die Tabletten wirken, sage ich einmal. Und ich habe im Zuge der Erkrankung auch schon einen Tablettenwechsel bekommen. Und ich bin mittlerweile...
Ist das ein anderes Präparat dann?
Ja, anderes Präparat. Und ich bin mittlerweile beim, für mich, dritten Präparat und vielleicht noch ganz kurz, also zweites Gamma Knife, dann habe ich ein drittes Gamma Knife gehabt. 2022 im März war natürlich ganz blöd, das war mitten in der Covid-Zeit, ist aber auch alles gut gegangen, da habe ich, das war unter dem zweiten Medikament, also das dritte Gamma Knife 2022, dann haben sie da gescherzt, ja, ich soll mir ein bisschen Zeit lassen bis zum nächsten Mal. Also ich habe mir, hab mir da eh Zeit gelassen, dann, dass ich dort nicht wieder hin muss. Ja, und...
Sag schwierig, wie machst du denn das aktiv?
aktiv habe ich mir dann schon gedacht, also 2020 bin ich dann halt ein bisschen zum Laufen oder sagen wir Gehen und Laufen mit einem Orientierungslaufen dazugekommen und das übe ich halt aus.
Was ist das, Orientierungslauf?
Orientierungslauf, ja. Du musst da, kriegst eine Karte in die Hand gedrückt und musst auf einen Waldweg oder auch in urbanen, ich sage in einem großen Gemeindebau, ja, gibt es ja riesige Anlagen, musst du Punkte der Reihe nach finden und darfst da die Reihenfolge aber nicht individuell gestalten, sondern 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und das betreibe ich halt mit mehr oder weniger Erfolg. Und ich denke schon, also ich, dass mir das hilft auf jeden Fall und bin zwar der Letzte, aber das ist ja vollkommen egal. Es geht mir eher mehr darum, erstens fördert das Denken, laufe ich in die, so blöd das klingt, in die richtige Richtung, drehe ich die Karte richtig und finde ich alles und ja, so, das ist für mich faszinierend, mache ich gerne, wobei ja, es ist halt auch so wie im richtigen Leben manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man was nicht findet, aber das passt schon, also das funktioniert schon sehr gut. Also das hilft mir auch immer und ich mache das noch immer, wobei ich halt schon ein bisschen wie ein Tollpatschig durchs Gelände laufe.
Hallo. Jetzt haben wir im Hintergrund die Tür gehört, deine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Hallo, hallo. Ich bin der Alex. Dankeschön.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Welche Momente sind dir wichtig im Leben?
Naja, welche Momente? Ja, wenn man nichts wehtut, so blöd das klingen mag. Ja, und natürlich, wenn meine Frau keine Sorgen hat oder keine Sorgen haben muss, ist natürlich auch extrem, extrem wichtig. Ja. Mhm. Aber wichtig sind für mich eigentlich, ja, wenn ich Erfolgserlebnisse habe, aber wenn mir irgendwas beim Basteln gelingt oder irgendeine Reparatur gelingt oder ich halt den OL für mich, Orientierungslauf für mich erfolgreich beende, indem ich alles gefunden habe. Das sind eigentlich Glücksmomente, aber das war vorher schon, also vor der Erkrankung, also immer, wenn man beruflich, dienstlich was gelungen ist oder technisch was umsetzen hab können, in diese Richtung geht's bei mir, ja. Aber verstärkt im Zuge der Krankheit natürlich auch auf meine Beziehung oder auf meine Frau, wo ich halt dann auch merke, dass das den Partner halt sehr belastet und ja, damit musst du halt auch einmal umgehen lernen, ja.
Wie geht's euch da als Paar damit? Also aus deiner Perspektive?
Naja, ich bin schon ein bisschen schwierig, also da kann ich meiner Frau nur gratulieren, dass sie das aushält. Ja, das ist, ich glaube, für mich ist gar nicht so schwierig. Es ist für einen Partner viel, viel schwieriger, glaube ich, ja.
Redet ihr dann drüber?
Ja. Also die letzte Geschichte war ja das dritte Gammaknife 2022. Und dann hatte ich bis in August eine Ruhe. Und dann hatte ich aber wieder zwei Metastasen.
Also August 2023 meinst du?
Ja, August 2023. Und diese zwei neuen Metastasen haben dann, da war ich aber Gott sei Dank in der Klinik Nord schon, hatten dann einen grau-mal-epileptischen Anfall bei mir ausgelöst. Und das war noch schlimmer, sage ich einmal, als die ganze Hirnbestrahlung. Und ich, falls ich das richtig verstanden habe, wurde ich auch reanimiert. Und Gott sei Dank gibt es da eine Woche, da kann ich mir an nichts erinnern vom Spital. Also dürfte das nicht so mitbekommen haben alles. Und das hat mich dann schon, das war doch ziemlich einschneidend, weil so habe ich immer aus meiner Denkweise, also als immer gedacht, okay, Kopf okay, dann haben wir wieder 3 Monate eine Ruhe. Nur war das so, da war auch Ergebnis Kopf okay. Und dann haben sich aber diese beiden Metastasen, die diesen epileptischen Anfall ausgelöst haben, in relativ kurzer Zeit gebildet. Und das war eigentlich doch das Erstaunende. Und jetzt kommen wir auf das Thema zurück. Und da konnte nicht mehr bestrahlt werden. Soweit ich das auch wieder verstehe, als Laie, glaube ich, weil dort schon einmal hingestrahlt worden ist und ein zweites Mal darf man nicht, dann ist die Dosisleistung zu hoch oder irgendwie so in die Richtung. Und da haben wir es jetzt mit, hatte der Onkologe halt die Idee, probieren wir die dritte Tablette. Und die hat Gott sei Dank gewirkt.
Ach, super.
Die nehme ich jetzt auch seit ungefähr so Mitte August 2023. Ja, das geht mir ganz gut. Die erste Woche war sehr schwierig, weil irgendwie, so, ich sage mal so, ich bin eigentlich aus dem Spital raus, am Handlauf entlang, weil das Gehen hat schon immer funktioniert. Geistig, die kognitiven Fähigkeiten waren auch ein bisschen eingeschränkt und ich habe da, will nicht sagen, wieder gelernt oder mich ein bisschen bewegen gelernt wieder. Das hat alles nicht so ganz funktioniert, also das war schon sehr, sehr einschneidend und ja, wie gesagt, aber mit viel Ehrgeiz und Willen hat es dann auch wieder funktioniert, also es ist noch nicht ganz hundertprozentig, also wenn ich, aber es passt schon, ja. Es haut schon hin. Und das war halt ganz hart, weil da habe ich dann wieder kapiert, ui, das war jetzt schon wieder doch verdammt knapp. Und ja, aber ist so, meine Leitlinie ist eigentlich immer, ich kann es nicht ändern. Ich kann nur das Beste dazu machen, okay, dann gehe ich halt nur mal beim Orientierungslauf, wenn ich nicht mehr laufen kann, ist ja vollkommen egal, aber Hauptsache ich bewege mich besser als gar nichts. Ja, ist generell mein Motto. Also ich kann das nicht ändern und klar, also in der Zeit da in dem August und auch dann im September, wo wir gewartet haben, ob die neue Tablette wirkt und sie hat gewirkt, die Metastasen waren weg. Das war halt schon einschneidend und irgendwie, ja, man kann das schwer beschreiben, das ist, ja, wirkt das Ganze jetzt oder wirkt es nicht, was machen wir dann? Es ist, wie gesagt, ich komme wieder zurück auf diese gewisse Auswegslosigkeit, sage ich einmal, also, und ja, aber wie gesagt, es hat funktioniert, mehr will ich dazu gar nicht sagen, ja.
Aber ich höre raus, dass du irgendwie nie einen Zeitpunkt gehabt hast, wo du die Erkrankung negiert hast.
Nein, ich weiß, dass die Erkrankung da ist, einmal mehr, einmal weniger. Ja, solange sind wir froh, dass die Medizin auf dem Stand der Dinge ist, dass da was gibt und das passt schon so unter Anführungszeichen, wie es ist. Es könnte vielleicht noch ein bisschen besser sein, aber ja, also ich für mich denke mir immer, solange ich das Medikament vertrage, beziehungsweise solange es wirkt, und man sagt mir schon, dass die Medikamente halt immer eine gewisse Wirkdauer haben und dann lässt die Wirkung nach. Ja, aber ich hoffe halt da auf die Forschung, dass da auch wieder ein neues Medikament gibt und das, also wir, ich habe eher ein bisschen Sorge, dass so der Rest vom Körper das halt irgendwie nicht mehr so gut mitmacht, weil das Ganze jetzt schon im 9. Jahr ist. Und ja, aber sonst wird schon funktionieren. Das, ja, da denkt man, das kann man nur oder darf man nur positiv denken. Ja, positiv denken, ja, ist glaube ich das Wichtigste in meiner Lebenssituation, ja.
Und aus diesen paar Jahren, wie es dir anfangs gesagt wurde, sind ja jetzt schon, wie du gesagt hast, knappe zwei Hände voll geworden.
Ja, bald, ja, also 10 Jahre war super, ja. Ja. Also, und jetzt haben wir vom 9. Jahr auch schon bald 3 Monate wieder, also es passt schon, ja.
Du hast vorhin deinen Ehrgeiz und den Willen angesprochen. Hast du den immer schon gehabt oder gab es da eine Veränderung durch die Erkrankung?
Ja, ich war ehrgeizig unter Anführungszeichen, sagen wir eher so, oh, ich mag es mit einem Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas reparieren tue, dann repariere ich das schon so lange, bis das es zu einer positiven Lösung führen tut und da gebe ich nicht vorher auf, aber Ehrgeiz, ja.
Was reparierst du alles?
Naja, Elektrogeräte, Elektronik, also unter Anführungszeichen, was mir halt gelingt. Ich probiere es zumindest rein hobbymäßig. Also, aber am liebsten halt eher mechanische Dinge oder bei den Fahrrädern und die Sachen. Also, da habe ich schon genug Beschäftigung, ja.
Und das bringt dir dann auch Erfolgserlebnisse, wie du vorhin gesagt hast?
Ja, es geht mir eigentlich, ja, also das ums Erfolgserlebnis, ja, unter Anführungszeichen, ja.
Und du hast vorhin auch gesagt, so in einem Nebensatz mit der Arbeit Erfolgserlebnisse und auch mit dem Orientierungslauf, das heißt, du arbeitest auch, oder während der ganzen Zeit jetzt der Erkrankung bist noch beim Arbeiten?
Ich habe 8 Jahre davon gearbeitet, durchgehend. Und erst jetzt, da mitten im August 2023, also habe ich eine Unterbrechung, also sprich Krankenstand. Aber ich überlege jetzt, ob ich noch ein bisschen was, dass ich noch ein bisschen was tun werde.
Weil es dir auch
immer halt abgestimmt, dass was los ist bei den 3-Monats-Untersuchungen. Und wenn alles okay ist, dann möchte ich wieder beginnen oder zumindest schauen, ob es geht, ob ich mich so lang konzentrieren kann. Und wie gesagt, wenn nur eine Kleinigkeit ist, dann lasse ich es lieber, ja.
Und das geht auch bei dem Arbeitgeber, mit dem ist das alles abgesprochen?
Beim Arbeitgeber habe ich Verständnis. Die Frage ist halt, was die Ärzte sagen, ja. Also, da bin ich jetzt gerade noch beim Ausloten. Also die einen sagen ja, die anderen sagen na bitte, mit so einer Diagnose geht man nicht mehr arbeiten. Also ich bin noch im Wickelwackel, ist eine ganz eine schwierige Entscheidung.
Das glaube ich gerne, ja. Es gibt ja einen Rückhalt, Arbeit zu haben, oder?
Ja.
Und das ist wahrscheinlich Ablenkung, nehme ich mal an.
Das auf jeden Fall. Und es war auch Ablenkung. Also bei der Erstdiagnose war ich glaube noch 10 Tage war ich wieder arbeiten oder so, also das war schon gut, aber da habe ich sicher auch zu viel gemacht oder da hätte ich mich mehr schonen sollen, aber ich bin ja nur lernfähig, ja.
Schön gesagt. Ja. Ja, hoffentlich noch lange, dass du noch lange lernen kannst. Ja. Dieses positive Denken, das beeindruckt mich sehr. Ist das immer da? Gibt es nie Momente, wo es dir abhanden kommt?
Naja, oh ja, es gibt schon natürlich Momente, ich sage mal, das ergibt sich dann aber halt oft aus der Situation, weil jetzt arbeitest du ein bisschen was, also, und dann merkst du halt schon, nach 1,5 Stunden sagt dein Körper halt in der jetzigen Situation, halt, solltest du da Ruhe geben. Und man will das halt oder ich will das nicht so wahrhaben, aber spätestens nach zwei, also wenn dann die zweite Stunde anfängt, dann muss ich ja Ruhe geben. Also das ist in dem Sinne und ja.
Das heißt, du erlaubst dir dann die Pause oder
Ich erlaube mir dann die Pause auf jeden Fall. Mir bleibt da nichts über. Also es macht dann keinen Sinn mehr. Ich will mir ja nicht, selber wehtun, sage ich. Zwei Stunden sind besser als nichts, also das passt schon, ja.
Wenn du über deinen Krebs erzählst im Umfeld, tust du das?
Anfangs stärker, jetzt eher kaum. Also ich habe es meinem Umfeld schon berichtet, also die wissen es. Aber eigentlich nicht mehr bewusst aktiv. Also,
Darf ich fragen, warum nicht mehr?
Naja, warum nicht mehr? Ich glaube, die Unbedarften können sich das eh nicht vorstellen, wie das ist und was da geht. Ich merke das auch so oder in der Arbeit habe ich es gemerkt. Also man wird dann wieder für 100% oder voll wahrgenommen und die Leute haben keine Vorstellung unter Anführungszeichen, also ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber manche denken, naja, es ist unterschiedlich. Ich sage, manche denken halt, okay, naja, da, wenn du da 6 Jahre nichts hast, dann bist du wieder gesund oder so. Das ist ja bei mir nicht der Fall.
Es gab ja zwischendurch auch immer wieder.
Ja, es gab ja immer wieder Behandlungen. Fälle und wir haben es ja auch schon gesagt, das ist eh schon im Palliativstadium die ganze Geschichte und ja, aber das kapieren die Leute nicht so. Das denken sie nicht, der schaut eh gut aus, der zählt ein bisschen was vom Laufen und so. Naja, stimmt schon, aber es ist nicht so, wie wenn ich gesund bin. Bin ich gesund, ja. Das ist halt eine ganz andere Geschichte, ja.
Wie geht's dir damit? Bist du verärgert dann, oder?
Nein. Bin ich nicht verärgert, aber es ist eher ein bisschen so, dass ich dann wieder zum Nachdenken anfange und so und das Ganze. Also ich bin da ein bisschen eher so vorsichtig.
Beginnt.
Ja, ja, genau.
Wie holst du dann wieder raus aus dem Abwärtszug?
Ich hole mich aus der Spirale heraus. Also ja, also ich versuche halt nicht in die Spirale zu kommen. Ja, und ich merke halt auch, man kommt sehr leicht in diese Spirale, aber ich muss halt dann irgendein gezieltes Programm, sage ich einmal, starten. Also in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich repariere die drei Dinge, dann bringe ich das zusammen, dann habe ich Freude und dann mache ich das wieder. Also ich brauche irgendwie so einen zielgerichteten Ablauf, ja, und dann funktioniert das Ganze wieder. Ja. Dann denke ich mir, okay, das habe ich erledigt und dann, es ist, glaube ich, auch eine Befreiung dann vom Kopf irgendwie und dann, ja, dann geht es schon wieder, ja. Also, ich habe gelernt oder ich merke gut, was man nicht gut tut bei der ganzen Sache und dann muss ich halt das meiden oder einen großen Bogen darum herum machen, dann funktioniert das schon wieder.
Das finde ich jetzt spannend. Wie merkst du das? Reflektierst du dann drüber? Schreibst du das auf? Oder?
Ich denke mal drüber nach oder wenn man halt so diskutiert oder es dauert oft ein bisschen und dann denke ich drüber nach, naja, okay, und das war jetzt nicht so gut oder das mache ich nicht mehr oder das lasse ich nicht mehr so an mich heran und da war ich jetzt zu offen und ja, dann speichere ich das für mich und sage, okay, aus.
Und das funktioniert dann auch für dich besser in der nächsten Situation?
Ja.
So ganz generell, wenn du zurückschaust auf die 8+ Jahre deiner Krebserkrankung, was sollte besser sein?
Naja, ich sage einmal so, die Information von den behandelten Ärzten sollte besser sein.
In welcher
Aus
Hinsicht?
Meiner Sicht, naja, eher mehr aufklärend. soll jetzt keine Kritik sein, also nur es ist halt, wenn es um die Nebenwirkungen geht, da habe ich so das Gefühl, da war nie so richtig die quasi eine Abhilfe dagegen. Naja, das ist so, wenn man das Medikament nimmt, da kann man eh nicht viel machen. Wir können das Medikament nicht auslassen oder reduzieren oder ganz stoppen, das geht nicht. Das war halt immer so quasi der Status und von dem können wir nicht abweichen. Und das ist halt dann halt schon ein bisschen einschränkend, wenn du halt lauter Muskelschmerzen hast und dann willst du ein bisschen laufen und geht eh nicht gescheit und so. Also das finde ich ein bisschen, irgendwie gehört da, aus meiner Sicht gehört irgendwie so die Abfrage, okay, oder so eher zielgerichtet. Also okay, ich tät gerne ein bisschen laufen, wie kann ich das auch im Zuge meiner Krebserkrankung irgendwie bewältigen? Herr Doktor, Frau Doktor, was denen Sie mir da raten? Und das geht mir halt ein bisschen ab. Also da wird dann immer so geschaut, wir müssen ja nicht laufen oder so quasi. Also wird nicht gesagt, aber so halt aus der Mimik und vom Ganzen drumherum. Also es ist immer so als Rückmeldung, dass sehr froh, dass du noch so gut beieinander bist und es ist eher ein Wunder, dass sie noch keine kognitiven Schädigungen haben und so. Habe ich auch schon gehört, ich meine, nicht negativ, aber...
Von ÄrztInnen?
Ja, okay. Ja, aber es war halt besser, wenn wir fragt, aha, das willst du machen, ja, dann werden wir schauen, was wir machen können, dass es da ein bisschen besser geht bei dem, ich kann da nichts versprechen, aber dass man es wenigstens probiert. Ich meine, ich frage zwar immer, ja, aber war jetzt auch nicht so ganz pochend gefragt und was können wir da machen, dass ich schneller laufe. Ja, es wird dann auch immer ein bisschen abgetan. Ja, sie sind ja nicht so austrainiert oder Quatscher. Also es passt für mich nicht ganz. Also,
das heißt, du würdest schon gern lieber als ganzer Mensch gesehen werden und nicht nur als Krebspatient.
Ja. Das ist treffend, ja. Mhm. Ja.
Und weil du die Nebenwirkungen vorhin angesprochen hast, hast du da auch das Gefühl gehabt, dass du zu wenig informiert worden bist im Vorfeld über die erwartbaren Nebenwirkungen oder geht es da echt nur um die Behandlung der Nebenwirkungen?
Geht, also von den Nebenwirkungen, du kriegst immer beim Medikament, gibt es da so eine schöne Patientenbroschüre, da ist das eigentlich sehr gut erklärt und ja, es geht einfach darum, also okay, Nebenwirkungen ist eh klar, das macht ja nichts, aber was könnte man denn schon dagegen machen, also dass die vielleicht, die wird man nicht ganz beseitigen können, das ist mir klar, aber vielleicht kann man es ein bisschen abschwächen, ist ja auch eine Idee. Mhm.
Wir haben vorhin ganz kurz über die alternativen Behandlungen gesprochen und du hast dann gesagt, besprechen wir das nachher nochmal. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ich habe alternativ so in dem Sinne, habe ich eigentlich, muss ich auch gestehen, auch noch nicht so richtig was probiert.
Aber war auch nie ein Thema für dich?
War nicht so ein Thema für mich, ja.
Wenn du diese Phrase hörst, der Kampf gegen den Krebs, was hältst du davon?
Kampf gegen den Krebs, naja, ich würde das eher umlegen, das ist ein Kampf schon, aber es ist, glaube ich, auch ein Kampf gegen sich selber, dass man jetzt auf mich, wirklich nur auf mich bezogen, dass man halt nicht nachgibt und auch wenn alles wehtut, dann geht man halt trotzdem raus spazieren und so in die Richtung, dass man da ja nicht aufgibt und sagt, ich mache jetzt nichts mehr und da könnte mich verletzen oder was ist, wenn ich da im Wald umfliege oder so. Das ist schlecht. Also man muss immer irgendwie in Bewegung sein, dann das kann nicht schaden und das haben ja auch die Ärzte gesagt, das macht nichts und wenn einer nicht gut ist, dann machen sie eine kurze Pause und dann machen sie weiter. Das spielt in dem Sinne keine Rolle und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da aktiv was tut und ist eh wurscht, ob man erster, letzter, das spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, dass man was tut und dass das auch eine Freude macht. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber nichts tun und so sagen, naja, ich bin jetzt so krank und ich kann nichts mehr, das ist sicher nicht gut und ich bin kein Prophet, aber da hätte ich nicht den 9 Jahre ausgehalten oder wie auch immer, ja.
Wie gelingt es dir immer wieder in diese mentale Stärke zurückzukommen?
Ja, mir bleibt nichts über.
Gut gesagt. Es gibt so diesen Begriff der Bucketlist, so diese Momente, Erlebnisse, die man noch machen will, bevor man den Löffel abgibt. Hast du sowas auch?
Ja, nein, eigentlich nicht. Weil das, was ich machen möchte, mache ich eh.
Super. So soll es bitte bleiben. Gibt es irgendwas, worüber du noch sprechen möchtest, was dir noch wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben?
Naja, wir haben das eben, ja, dass man nicht aufgibt, dass man positiv denkt. Und ja, letztens habe ich gehört, es gibt dann, also in meinem speziellen Fall, es gibt dann eher auch noch eine vierte Tabletten. Und wenn dann wieder was ist, muss ja nicht auch unbedingt gleich aus sein, sage ich einmal. Und in diese Richtung muss man denken. Klar kann man nicht ewig leben, aber irgendwie gibt es immer noch eine Lösung, ja. Und das denke ich mir halt und das halte ich für mich so. Wie gesagt, solange ich mich noch bewegen kann, ist es noch nicht verloren. Also das, ja, so denke ich halt, ja.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest, die dir erfüllt werden würden. Welche 3 Wünsche sind das?
Ey, das ist jetzt schwierig. Naja, der erste Wunsch, dass sich vielleicht die Krankheit irgendwie sich so einpendelt, dass das doch noch etliche Jahre das Ganze funktioniert. Aber sonst, mir fällt jetzt nichts ein, ja. Nein, dass meiner Frau natürlich gut geht mit mir. Und, na, aber das dritte, na, muss ich passen, ja.
Dann darf ich mir den Wunsch übernehmen?
Ja, bitte.
Dann wünsche ich mir, dass dir noch viele dieser paar Jahre weiter so,
danke,
mit Anführungszeichen, gut,
danke,
geht.
Ja. Danke, ganz lieb, ja.
Danke für das Gespräch, Richard.
Dankeschön.
Was will man da drauf noch sagen? Ich glaube, an keiner Abmoderation seit dem Start dieses Podcasts bin ich so lange gesessen wie an dieser. Tja, vielleicht drücke ich mich einfach noch ganz kurz davor und lasse Richard noch einmal zu Wort kommen. Er hat mir nämlich vor etwa 2 Monaten ein Status-Update geschickt per Sprachnachricht.
Lieber Alexander, seit dem letzten Check im Oktober 2024 geht es mir wieder besser. Vor allem, da mein Gehirn schon längere Zeit gesund ist. Werde müder? Kein Wunder, bin jetzt schon im beginnenden 10. Jahr nach der Erstdiagnose. Die Nebenwirkungen meiner Krebsmedikamente werden auch nicht besser. Mein Umgang mit Krebs und meine Sicht auf den Krebs hat sich nicht verändert bzw. ist gleichbleibend. Beruflich gehe ich seit Mai 2024 wieder in Vollzeit arbeiten. Da ich sehr viel Resturlaub abbauen muss, fällt mir das Arbeiten leichter. Wobei ich eigentlich beruflich nur mehr Dinge machen darf, die mich freuen und interessant sind. Ich werde weiterarbeiten, solange es mich freut bzw. wie es sich gesundheitlich verträgt. Das war's. Liebe Grüße von Richard.
Ich finde, Richard zeigt in beeindruckender Weise,
wie es sein kann, in Bewegung zu bleiben, im wahrsten Sinn des Wortes, selbst wenn der Weg alles andere als gerade ist. Auf mich wirken seine Einsichten so, dass es ihm nie nur ums Durchhalten um jeden Preis geht, sondern darum, sich Raum zu nehmen für Pausen, für Anpassungen, auch für berufliche Arbeit, für die vielen kleinen und großen Erfolge. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen möchtest, dann vielleicht das. Manchmal ist nicht der große Sieg entscheidend, sondern der nächste Schritt, der gerade möglich ist. Danke, dass du heute diese besondere Folge gehört hast, die mir schon sehr lang am Herzen liegt. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, ihn abonnierst und teilst, damit noch mehr Männer und deren Angehörige erfahren, dass sie auf ihrem Weg nicht alleine sind. Bis bald.